Clayton M. Christensen. The Innovator's Dilemma. Warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren. Eine Revolution, die das Leben sehr vieler Menschen umwirft, lässt sich manchmal mit sanften Berührungen steuern. Das Smartphone, das du vielleicht gerade in der Hand hältst, ist Telefon, Spielcomputer, Navigationsgerät, Kamera, Bankschalter und noch mehr. Indem es all diese Funktionen in sich vereint und andere Produkte überflüssig macht, hat es die Ziele und Pläne ganzer Branchen durchkreuzt. Heutige Unternehmen sind gewarnt. Um nicht vom technischen Fortschritt überrollt zu werden, investieren sie viel Geld in ihr Innovationsmanagement. Den Kampf um neue Märkte verlieren sie aber oft trotzdem, schreibt Clayton M. Christensen in The Innovator's Dilemma. Besonders schmerzlich für die Etablierten? Als Sieger gehen gerade Konkurrenten hervor, die weder Erfahrung noch vergleichbare Ressourcen mitbringen. Diese Blinks zeigen dir, woran das liegt und wie alteingesessene Firmen besser mit bahnbrechenden Innovationen umgehen können. Blink Nummer 1. Etablierte Unternehmen sind mit erhaltenen Technologien erfolgreich. Wie bringt ein Unternehmen technologische Neuerungen erfolgreich auf den Markt? Lange hielt sich die Vorstellung, dass dafür ein enormes Innovationstempo, eine gut finanzierte Entwicklungsabteilung sowie Vorsprung vor der Konkurrenz verantwortlich seien. Aber ist dem wirklich so? Wenn wir uns mit den Auswirkungen von technologischen Neuerungen auf einen Markt auseinandersetzen, müssen wir zwei Arten von Unternehmen unterscheiden. Während etablierte Unternehmen bereits vor der Neuerung den Markt bedient haben, gehen Einstiegsunternehmen erst mit der Neuerung selbst an den Start. In fast allen Fällen unterscheiden sie sich außerdem beträchtlich in der Größe, denn neu entstandene Firmen mit wenigen Mitarbeitern stehen hier Großunternehmen gegenüber und dementsprechend verfolgen sie auch eine verschiedenartige Zielsetzung und strategische Planung. Studien zeigen, dass etablierte Unternehmen vor allem bei der Art von Innovation hervorstechen, die erhaltende Technologien hervorbringt. Sie sind grundsätzlich darauf ausgelegt, Wachstum und Produktperformance in einem bestimmten Bereich zu erhöhen oder zu verbessern. Und sie bauen auf bereits existierenden Technologien auf. Die Innovation besteht letztendlich nur in der Verbesserung von Funktionalität und Leistung von schon vorhandenem. Ein Beispiel dafür sind Diskettenlaufwerke, bei denen etablierte Unternehmen jahrelang den Markt dominierten. Weil diese Unternehmen die entsprechenden Märkte dieser und früherer Technologien aufgebaut hatten, führten sie diese durch stetige Verbesserung auch weiterhin an. Riesen wie IBM investierten hunderte Millionen von Dollar in die Entwicklung von Dünnfilmplatten, die ihren Disketten noch höhere Speicherfähigkeit verliehen und sie damit optimierten. Bei dieser evolutionären Technologie war IBM mit seiner jahrelangen Erfahrung in seinem Element. Während etablierte Unternehmen ihre Marktführerposition in solchen Situationen immer weiter ausbauen können, sind Neueinsteiger nur selten in der Lage, deren Dominanz zu durchbrechen und am Markt mit einer erhaltenden Technologie Erfolge zu erzielen. Wenn es also darum geht, den Kunden eine Innovation zu liefern, die auf bereits Bestehendem aufbaut, sind die Unternehmen klar im Vorteil, die schon vor der Innovation Marktführer waren. Blink Nummer 2. Neue Unternehmen können mit bahnbrechenden Innovationen dominieren. Obwohl es zunächst so klingt, als seien die etablierten Marktführer stets im Vorteil, ist das nicht immer der Fall. Gelegentlich schaffen auch Neueinsteiger den Weg zur Marktdominanz und verdrängen die alteingesessenen Konkurrenten. Wie gelingt ihnen das? Was viele etablierte Firmen oft unterschätzen oder gar nicht erst richtig zu deuten wissen, sind sogenannte disruptive Innovationen. Im Gegensatz zu erhaltenen Technologien dienen sie nicht dem Ausbau eines vorhandenen Marktes, sondern schaffen einen Umbruch in der gesamten Branche. Sie lassen einen völlig neuen Markt entstehen, auf dem die Karten neu gemischt werden. Der traditionelle Grußkartenmarkt fand sich beispielsweise komplett auf den Kopf gestellt, als es möglich wurde, die ersten kostenlosen Online-Grußkarten zu verschicken. Diese disruptive Idee war zwar nicht so revolutionär, dass nicht auch etablierte Unternehmen die Chance hatten, auf den Zug aufzuspringen, aber wie so oft nutzten die Erfahrenen diese Gelegenheit nicht. Auch in der Diskettenindustrie vollzog sich in den 90er Jahren ein disruptiver Wandel, und zwar bei der Größe der Disketten. Während die Firma Seagate ihre Kunden noch erfolgreich mit den in den 70er Jahren entwickelten 14-Zoll-Datenträgern versorgte, hatten sich langsam auch Disketten von nur 1,5 Zoll, also etwa 3,8 Zentimeter, ihren Weg auf den Markt gebahnt. Seagate nahm sie nur begrenzt in die Produktpalette auf, weil die Firma dahinter geringere Gewinnmargen und nur wenig Interesse bei den Bestandskunden vermutete. Wie sich später herausstellen sollte, entging Seagate dadurch ein Millionengeschäft. Das Unternehmen hätte zwar die Möglichkeit gehabt, den später explodierenden Markt frühzeitig zu bedienen, ließ die Chance aber verstreichen. Aus einer anderen Perspektive ist dieses Verhalten durchaus erfreulich. Von solchen Gelegenheiten profitieren nämlich die noch kleinen Neueinsteiger. Die Abwesenheit der Großen lässt ihnen genügend Raum, um zu wachsen und sich schließlich vielleicht sogar zum Marktführer zu entwickeln. Als sich Firmen wie Seagate von den kleinen Disketten nicht von ihrem Hauptgeschäft abbringen ließen, begannen junge Unternehmen wie Shugart Associates, Micropolis, Priam und Quantum sich ganz auf diese Produkte zu spezialisieren. Wo anfangs noch kein Absatzmarkt zu existieren schien, brachte eine neue Generation von Computern schließlich den Durchbruch. Mit kleineren Rechnern stieg auch die Nachfrage nach entsprechend kleineren Datenträgern rapide und die ehemaligen Einsteiger wurden zu Marktführern. Dieses Szenario wiederholt sich immer wieder. Etablierte Firmen ignorieren die Kraft disruptiver Technologien und übergeben damit unfreiwillig die Marktführerschaft an Einsteigerunternehmen, obwohl sie selbst die Kapazitäten und Fähigkeiten haben, mit diesen Technologien den Markt zu dominieren. Blink Nummer 3. Das Potenzial neuer Technologien lässt sich nicht immer an den Kundenwünschen ablesen. Etablierte Firmen, die den rechtzeitigen Einstieg in disruptive Technologien verpassen, leiden nicht etwa unter schlechtem Management. Ganz im Gegenteil. Oft passiert dies gerade hervorragend geleiteten Unternehmen. Was zuerst nach einem Widerspruch klingt, ist tatsächlich nur logisch, denn manche Eigenschaften von gutem Management sind genau der Grund dafür, warum das betroffene Unternehmen an dieser Stelle versagt. Das beste Beispiel ist die unermüdliche Umsetzung von Kundenwünschen. Normalerweise würde vermutlich niemand bestreiten, dass die Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen ein integraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs ist. Denn nur so kann eine Firma stets bestens über die Nachfrage informiert sein, die sie erfüllen will. Im Marketing dreht sich ständig alles um Kundenmeinungen, die durch Fokusgruppen, Interviews und Umfragen zu ermitteln sind. Was passiert aber, wenn die Kundinnen und Kunden überhaupt nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen? Das kann durchaus vorkommen und schickt die Unternehmen dann strategisch auf einen Irrweg. Zwar behaupten Befragte oft zu wissen, welche Art von Produkten sie gut gebrauchen könnten und kaufen würden, eine disruptive technologische Innovation kann allerdings ihre Erwartungen und Ansprüche grundlegend ändern. Als sich beispielsweise die Hydraulik in der Erdbewegungsindustrie zu etablieren begann, konnten die Kunden damit noch nicht so viel Erde umsetzen wie mit dem bis dato genutzten Seilbagger. Für die größten Kunden der Baggerproduzenten war das Erdvolumen aber einer der bedeutendsten Faktoren, was die Wahl ihrer Technik anging, weshalb sie sich zunächst doch noch für Seilbagger entschieden. Die kleineren Hydraulikbagger waren dagegen zuverlässiger, sicherer und einfacher zu bewegen und hatten deswegen enormes Potenzial. Die etablierten Firmen richteten sich in diesem Fall nach der Meinung ihrer Kunden. Das Motto war: je größer, desto besser. Und somit verpassten sie ihre Chance auf dem lukrativen Hydraulikmarkt. Damalige Neueinsteiger wie John Deere und Caterpillar avancierten derweil zu den heute immer noch erfolgreichen Marktführern. Nicht immer kann sich also ein Unternehmen langfristig auf die Wünsche seiner Kunden verlassen. Genau das tun aber viele etablierte Firmen. Abhilfe schafft das sogenannte agnostische Marketing. Hierbei geht es darum, wie Kunden Produkte tatsächlich verwenden. Und nicht darum, wie sie diese ihrer eigenen Aussage nach gern verwenden würden. Blink Nummer 4. Ein zu viel an Innovation kann Kunden überfordern. Auch in anderen Bereichen machen etablierte Unternehmen ihre Arbeit oft fast zu gut und verschaffen sich damit ungewollt Nachteile gegenüber den weniger eifrigen. Eine gute Geschäftspraxis müsse stets auch den neuesten Stand der Technik berücksichtigen, vermuten viele Unternehmen. Und diese Forderung solle zu jeder Zeit und unter allen Umständen erfüllt werden. Doch mit dieser Einstellung gehen sie manchmal fehl. Denn auf der Suche nach der nächsten großen technologischen Neuerung können Firmen ihre Kunden auch überfordern, indem sie zu viele Innovationen in zu kurzer Zeit vorstellen. Für die fühlen sich die Kunden oft nicht bereit, weder im Geiste noch mit Blick in ihr Portemonnaie. Die Unternehmen schießen dann über ihre Ziele hinaus. Entgegen einer verbreiteten Meinung hat das Bedürfnis des Kunden nach Neuerung und Verbesserung eine Grenze. Festplatten hatten sich beispielsweise in den 80er Jahren auf eine Standardgröße von 5,25 Zoll eingependelt und die Nachfrage nach mehr Speicherkapazität war groß. So begann zwischen den involvierten Firmen ein Wettrüsten um den meisten Speicherplatz, bis die kleinen Festplatten schließlich fast 1 Gigabyte an Daten halten konnten. Für damalige Verhältnisse war das unglaublich viel und in der Tat mehr, als der Markt nachgefragt hatte und kaufen wollte. Die hohe Speicherkapazität war zwar ein technologisches Wunderwerk, fand aber keine Abnehmer. Ein Überangebot an Leistung lenkt den Fokus der Abnehmer auf dem Markt schließlich auf die Faktoren, die nach wie vor rar sind: Funktionalität, Zuverlässigkeit oder Preis. Wer sich in einem solchen Fall weiterhin auf die Erhöhung der Leistung konzentriert, kann sich darauf einstellen, dass seine Kunden abwandern und lieber ein Produkt kaufen, das ihnen einen Vorteil in einem anderen Bereich bietet. Der Markt der Festplatten war mit Leistung übersättigt und wandte sich anderen Faktoren zu. So gewann das Format von 3,5 Zoll immer mehr an Beliebtheit. Die kleineren Teile konnten zwar in Sachen Datenspeicher und auch beim günstigeren Preis nicht mit ihren großen Konkurrenten mithalten, ließen sich aber in kleinere Computer einbauen, die wiederum praktischer und daher besser an den Endnutzer absetzbar waren. Schlussendlich verschob sich der Marktfokus weg von der Speicherleistung und hin zur Funktionalität. Blink Nummer 5. Neueinsteiger am Markt schlagen die Etablierten mit niedrigen Margen. Je größer und erfolgreicher ein Unternehmen ist, desto eher liegt sein Fokus auf Hochleistungsmärkten mit großer Gewinnmarge und positiv gestimmten Aktionären. Kurzum, die Marktführer werden von den Märkten angezogen, die den höchsten Profit versprechen. Gleich zu Beginn ihrer Karriere, sei es in Business-Schulen oder beim Mittagessen mit dem Chef, lernen Manager, dass höhere Profite auch zufriedenere Aktionäre bedeuten. Diese beiden Faktoren eröffnen dem Unternehmen Zugang zu mehr Ressourcen, die es wiederum in Forschung und Entwicklung stecken kann und somit in die Generierung von noch mehr Profit. Deswegen ergibt es Sinn, dass Firmen ihre Produkte eher mit Blick auf Märkte entwickeln, in denen 50% Bruttogewinn und mehr abfällt. Nach und nach stimmen sie ganze Projekte und Produktlinien komplett auf die Bedürfnisse dieser Märkte ab, wenn nicht gleich ihre gesamte Firmenphilosophie. Während sich die führenden Unternehmen am oberen Ende des Marktes profilieren, bleibt am unteren jedoch viel Platz für die noch nicht etablierte Konkurrenz. Wenn alteingesessene Firmen nicht ständig ein Auge auf alle Bereiche des Marktes haben, und darunter würde die Konzentration auf den Teil leiden, der am meisten Profit bringt, sind sie anfällig für unerwartete Angriffe von unten. Weil ihre kleineren Konkurrenten oft keine kostspielige Infrastruktur bedienen oder unruhige Aktionäre befriedigen müssen, können sie auch bei kleineren Gewinnmargen gute Gewinne erzielen. So sichern sie sich leisen Fußes einen immer größeren Marktanteil, bis sie die großen Firmen in dem Segment schließlich überholen. Ein Beispiel liefert ein US-Fabrikant, der mit seiner Mini-Mill eine disruptive Technologie für die Stahlindustrie entwickelte. Sie reduzierte die Kosten der Produktion auf einen Bruchteil von dem, was sie regulär in den großen Stahlwerken betrugen, konnte aber zunächst nur Stahl von niedriger Qualität erzeugen. Der genügte jedoch der Bauindustrie für die Herstellung von Häuserwänden aus Beton vollkommen. Und da dieser Markt bei den Branchenführern als nicht besonders lukrativ galt, ließen sie die Mini-Mill gewähren. Nach einiger Zeit gelang ihr aber die Produktion von Qualitätsstahl, der sich durchaus mit dem aus großen Werken messen konnte. Weil die Mini-Mill nach wie vor nur minimale Herstellungskosten von ihren Einnahmen abziehen musste, war das Unternehmen am Ende wettbewerbsfähiger als die Marktführer. Blink Nummer 6. An neuen Märkten müssen Unternehmen zugleich geduldig und flexibel sein. Gut geführte Firmen kennen sich mit ihrem Markt bestens aus. Sie verfolgen alle Bewegungen, Veränderungen und Zahlen akribisch, um die Situation so gut wie möglich kontrollieren zu können. Neuen Märkten ist allerdings eine gewisse Unvorhersehbarkeit zu eigen, die bei den Analysten alteingesessener Unternehmen oft für Unruhe sorgt. Etablierte Firmen fällen ihre Entscheidungen häufig auf der Basis von Daten und Fakten. Zumindest sichern und verteidigen sie dadurch ihre Position. Dadurch sind sie an neuen Märkten in der Regel mit einer unbequemen Situation konfrontiert. Denn an einem Markt, der noch gar nicht existiert, gibt es auch nichts Messbares. Vor der Entstehung eines neuen Marktes durch eine disruptive Technologie fehlt einem etablierten Unternehmen also die Handlungsgrundlage. Niemand weiß genau, wie profitabel sich der Bereich entwickeln wird. Der DISC Trend Report, ein Marktforschungsmagazin, veröffentlicht regelmäßig Schätzungen über die Profitabilität noch unbekannter Märkte. Wenn es sich dabei um evolutionäre Technologien handelt, liegen die Autoren mit ihren Voraussagen meist sehr nah an der tatsächlich eintretenden Realität. Was sie allerdings für disruptive Technologien prophezeiten, wich stark von der Wirklichkeit ab. Als sie zum Beispiel die vermutlichen Verkaufszahlen für 1,8 Zoll Laufwerke veröffentlichten, verschätzten sie sich um 550%. Die Unternehmen, die sich auf die genannten Zahlen verlassen und nicht investiert hatten, ärgerten sich über die vertane Gelegenheit, weil sie das Potenzial der disruptiven Technologie und des neuen Marktes unterschätzt hatten. Um als etablierte Firma von disruptiven Technologien und den Märkten, die durch sie entstehen, profitieren zu können, braucht es Flexibilität und Geduld. Die Analytiker müssen die Unwägbarkeit neuer Märkte akzeptieren und voraussetzen, dass sie sich auf keinerlei Vorhersagen verlassen können. Ihre einzige Strategie sollte im Discovery-Based Planning bestehen, also auf Neuentdeckungen ausgerichtet sein. Investitionen mit Blick auf neue Erkenntnisse über die jeweilige Technologie lohnen sich genauso wie ein flexibler Plan, wie mit ihr in der Zukunft umzugehen und in sie zu investieren ist. Die Firma Intel kaufte beispielsweise das Patent für ihre Mikroprozessoren von einem japanischen Taschenrechnerhersteller, mit dem sie vorher zusammengearbeitet hatte. Allerdings gab es anfangs gar keine Pläne zur Implementierung der Mikrochips, weil der Abnehmermarkt noch nicht existierte. Intel blieb allerdings über Jahre neugierig und schob der Mikrochip-Abteilung nach und nach immer mehr Ressourcen zu, während der Absatzmarkt langsam wuchs. Schließlich entschied sich IBM für einen Prozessor von Intel für eine neue Computerreihe. Die Geduld von Intel hatte sich ausgezahlt. Blink Nummer 7. Wo Ressourcen, Prozesse und Werte nicht stimmen, kann auch kein gutes Management helfen. Wer am liebsten sein gesamtes Management entlassen würde, weil er ihm die alleinige Verantwortung für mangelnden Erfolg zuschreibt, urteilt vorschnell. Zwar können die bereits erwähnten Faktoren auf die Handlungen des Managements zurückgeführt werden, sie sind dabei allerdings nur Symptome eines Problems, das tiefer liegt. Die Wurzel liegt bei den drei Dingen, die entscheiden, was ein Unternehmen tun oder nicht tun kann: seinen Ressourcen, seinen Prozessen und seinen Werten. Das Verhältnis dieser drei Faktoren bestimmt die Kultur und die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens. Unter Ressourcen verstehen wir alles, was eine Firma kaufen, verkaufen, anstellen oder entlassen kann. Sie sind die einfachste Art und Weise, das Unternehmen an eine neue Strategie anzupassen, abhängig davon, auf welche Art von Ressourcen es sich konzentriert. Prozesse sind die Handlungs- und Interaktionsmuster sowie die Entscheidungswege, die bestimmen, wie ein Unternehmen seine Ressourcen verwaltet. Sie können sowohl formell als auch informell sein, umfassen also die schriftlich festgelegte Satzung genauso wie die täglichen Besprechungen. Prozesse sind wesentlich schwieriger zu ändern als Ressourcen. Werte als dritter Faktor sind die Kriterien, anhand derer die Entscheidungen in einem Unternehmen fallen. Sie beeinflussen beispielsweise das Urteil von Angestellten, ob ein Kunde, ein Produkt oder eine Bestellung wichtig oder unwichtig ist. Da diese drei Faktoren in der skizzierten Reihenfolge auch immer schwieriger zu ändern sind, die Umstellung auf eine disruptive Technologie aber genau solche Veränderungen erfordert, liegt hier oft der Kern des Problems. Kein Management kann allein gegen tief verwurzelte Prozesse und Werte ankämpfen, wenn sich nicht das gesamte Unternehmen mit ihm umstellen will. So erging es der Digital Equipment Corporation, einem Pionier der Computerindustrie. Zwar standen der Firma alle nötigen Ressourcen zur Verfügung, aber bei den Prozessen sah es anders aus. Das Unternehmen war komplett auf die Produktion von Minicomputern ausgerichtet, stellte also gewöhnlich Einzelteilchargen her und hatte daher keinen Erfolg bei der Fertigung von Endnutzercomputern, da diese ganz andere Prozesse erforderten. Zu ihren Werten gehörte außerdem die Konzentration auf Gewinnmargen von 50% oder mehr, was ihr die PC-Industrie nicht bieten konnte. Damit zählte diese eigentlich nicht zum Zielmarkt. Als sich die Digital Equipment Corporation dennoch auf den PC-Markt wagte, hätte auch das Management nicht mehr viel retten können. Das Scheitern aufgrund der etablierten Prozesse und Werte war bereits absehbar. Blink Nummer 8. Wer sich nur auf theoretische Modelle verlässt, hat in der Praxis schnell das Nachsehen. Wenn es um Innovationen geht, spielen theoretische Modelle zur Analyse eine große Rolle in Unternehmen, denn sie dienen als hilfreiche und oft recht zuverlässige Orientierung. Stützt sich eine Firma allerdings zu sehr auf solche Modelle, kann sich das schnell negativ auf das Geschäft auswirken. Eines der am meisten zu Rate gezogenen Modelle ist das S-Kurven-Konzept, das veranschaulicht, in welchem Lebenszyklus sich ein Produkt gerade befindet. Darauf aufbauend kann ein Unternehmen entsprechende Strategien entwickeln, die das Produkt entweder weiter fördern, wenn es vielversprechend ist, oder auslaufen lassen, wenn sein Lebensende absehbar ist. Der Absatz eines neuen Produkts steigt zuerst langsam an, bis der Markt wirklich auf es aufmerksam geworden ist, schnellt dann aber schlagartig in die Höhe. Nach einiger Zeit kommen Konkurrenten, Nachahmer oder eine neue Technologie hinzu und nehmen dem Produkt seine anfängliche Attraktivität. Wenn man die verschiedenen Punkte im Lebenszyklus eines neuen Produkts zu einem Graphen verbindet, erhält man die Form eines S. Trägt man alle auf einem Markt existierenden Produkte in dasselbe Koordinatensystem ein, überlappen sich die Graphen und zeigen ihre Auswirkungen aufeinander. Diese Darstellung gibt Unternehmen Informationen darüber, wann sie ein neues Produkt auf den Markt bringen sollten und zu welchem Zeitpunkt es am meisten Gewinn abwirft. Solche Modelle können wie beschrieben als Orientierung hilfreich sein, bilden die Wirklichkeit aber selten akkurat ab. Das gilt insbesondere für disruptive Technologien. Oftmals lassen sich solche Innovationen nämlich nicht sofort in den richtigen Markt einordnen und tauchen deshalb gar nicht erst in der S-Kurven-Darstellung auf. Ein Beispiel dafür sind die 2,5 Zoll Laufwerke, die zum Endnutzercomputermarkt gezählt wurden. Obwohl sie riesigen Einfluss auf den Laufwerkmarkt hatten, wurde ihr S nie darin abgebildet. Sie überschnitten sich also nicht mit bereits bestehenden S-Kurven, sondern befanden sich in einem ganz anderen Koordinatensystem. Das S-Kurven-Konzept nutzte den Unternehmen zur Analyse in diesem Fall also gar nicht. Da disruptive Technologien oft die Dimensionen der Modelle sprengen, die Firmen traditionell zur Datenerfassung verwenden, lassen sie sich damit nicht erfassen. Leistung, Nachfrage und technologische Weiterentwicklung erfordern ein theoretisches Umdenken, auf das sich viele Unternehmen noch nicht eingestellt haben. Blink Nummer 9. Für jedes Produkt gibt es einen Markt. Er muss nur gefunden werden. Wenn es so viele Wege gibt, bei disruptiven Technologien etwas falsch zu machen, wie kann ein Unternehmen dann überhaupt Erfolg haben? Eine Strategie, mit der auch etablierte Unternehmen erfolgreich disruptive Technologien an den Markt bringen können, ist Kreativität. Auch wenn sie sich von evolutionären Technologien unterscheiden und nicht nur Verbesserungen für etwas bereits Existierendes bieten, stellen disruptive Innovationen oft eine Alternative zu etwas Bekanntem dar und erreichen so neue Kundengruppen. Diese Kundengruppe, also diesen Markt, gilt es zu finden. Das kann auch zufällig passieren, wie im Fall von Honda. Das japanische Unternehmen hatte sich den US-amerikanischen Motorradmarkt vorgenommen, fand es aber extrem schwierig, mit seinem leichtgewichtigen Super Cup-Modell gegen die in den USA etablierten Chopper von Harley-Davidson anzukommen. Als sie ihre Motorräder allerdings als Offroad-Bikes für Abenteurer vermarkteten, statt sie auf der Fernstraße Route 66 zu präsentieren, ließen die Japaner einen komplett neuen Markt entstehen. Sie zeigten ihren Kunden einfach eine andere Art, ein Motorrad zu benutzen, und waren damit erfolgreich. Diese Vorgehensweise, wenn sie auch Honda damals nicht als Strategie bewusst gewesen sein mag, hat durchaus System. Es besteht in der Kreativität, mit der die neuen Märkte oder vielmehr erfunden werden. Elektroautos sind hierfür ein Beispiel. Die Fahrzeuge sind eine disruptive Technologie, können sich aber in Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit auf den herkömmlichen Märkten noch lange nicht mit ihren Benzin- und Dieselkonkurrenten messen. Ein Markt für sie wäre ein solcher, auf dem Fahrer keine schnelle Beschleunigung oder Geschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde benötigen, aber von sparsamen Motoren profitieren. Dieser Markt besteht zum Beispiel aus Fahranfängern, Lieferfahrzeugen oder Taxis in verkehrsstarken Gegenden, in denen viel Stau herrscht und deshalb auch für herkömmliche Fahrzeuge weder starke Beschleunigung noch schnelles Fahren möglich ist. Im Umgang mit disruptiven Technologien stellen die Rahmenbedingungen oft gar kein Problem dar, wenn eine Firma kreativ ist und die richtigen Kunden findet, an die sie ihr Produkt vermarkten kann. Wichtig ist also letztlich gar nicht, was eine Firma hat, sondern was sie daraus macht. Blink Nummer 10. Der Aufbau einer Unterorganisation ist die beste Strategie für disruptive Technologie. Ist der Markt für eine neue, potenziell disruptive Technologie erst einmal in Reichweite, gibt es im Grunde nur drei verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Option Nummer 1. Ein etabliertes Unternehmen versucht, den neuen Markt so schnell wie möglich wachsen zu lassen, um Profite und damit das Wohlwollen der Aktionäre sicherzustellen. Das scheitert aber oft daran, dass das Marktwachstum den Erwartungen nicht gerecht wird. Die zweite Option besteht darin, erst abzuwarten, bis der Markt ausreichend gereift ist. Sie birgt den Nachteil, dass die Konkurrenz dann dort bereits Marktdominanz genießt. Die dritte und effektivste Methode: Ein etabliertes Unternehmen gründet oder akquiriert eine Unterorganisation, die auf den Umgang mit disruptiver Technologie spezialisiert und klein genug ist, um sich auch über minimale Erfolge und Gewinnmargen zu freuen und so all die Vorteile von Neueinsteigern mitbringt. Eine solche Organisation muss ein Kundenspektrum haben, das den technologischen Neuerungen gegenüber auf eine andere Art aufgeschlossen ist als die Kunden, mit denen das Dachunternehmen normalerweise zu tun hat. Sie darf die Ressourcen der Firma übernehmen, keinesfalls aber ihre Prozesse und Werte, da oft genau diese ein Problem beim Umgang mit disruptiven Technologien darstellen. Es ist außerdem wichtig, auf Misserfolge vorbereitet zu sein, damit diese keine riesigen Löcher in die Finanzen reißen. Ein Musterbeispiel dafür bietet wieder IBM. Als sich der Personal Computer als vielversprechender Markt abzeichnete, gründete die Firma eine autonome Organisation, der sie Mitarbeiter und ausreichende finanzielle Mittel gab. Von da an hielt sie sich aus den internen Angelegenheiten der Unterorganisation heraus. Diese übernahm weder Prozesse noch Werte und baute ihre eigene Kostenstruktur auf, die zum PC-Markt passte und nicht auf die anderen Märkte abgestimmt war, die IBM bediente. So machte die Organisation Profit und sicherte IBM einen Platz am Markt, den das Unternehmen auch heute noch verteidigt. Die Lösung liegt also in der Erkenntnis, dass evolutionäre und disruptive Technologien oder Märkte fast unmöglich zugleich von einem Unternehmen bedient werden können, das für beide dieselben Prozesse und Werte anwendet. Der Aufbau einer vom Kern des Unternehmens getrennten Einheit, die sich speziell mit disruptiven Technologien auseinandersetzt, kann das Problem erfolgreich umgehen. Das waren unsere Blinks zu The Innovator's Dilemma von Clayton M. Christensen. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Im Umgang mit disruptiven Innovationen haben etablierte Unternehmen trotz guten Managements oft das Nachsehen. Neueinsteiger profitieren dagegen von den Einschränkungen der Großen und avancieren bei bahnbrechenden Technologien nicht selten zum Marktführer. Etablierte Firmen können sich aber auf diese Konkurrenzsituation einstellen, am besten durch den Aufbau einer Unterorganisation, die sich abseits bewährter Prozesse auf disruptive Technologien spezialisiert. Was du konkret umsetzen kannst: Lass Spezialisten ihren Job machen. Gründe eine Einheit in der Firma, die sich auf den Umgang mit disruptiven Technologien spezialisiert. Sie sollte klein genug sein, um sich schon über geringe Erfolge zu freuen. Weil sie nicht durch festgefahrene Prozesse und Werte eingeschränkt ist und sich besser auf Veränderungen und neue Anforderungen einstellen kann, hast du damit viel bessere Chancen auf Erfolg in einem neu entstehenden Markt. Plane nicht zu viel im Voraus. Stell dich darauf ein, dass du scheitern kannst, und bleib auf diese Weise flexibel. Wenn du einen Masterplan erstellst und alles von Anfang bis Ende durchdenkst, bist du nicht darauf vorbereitet, wenn etwas passiert, was du vorher nicht berücksichtigen konntest. Neue Märkte haben aber immer Überraschungen in petto. Also geh gar nicht erst davon aus, dass du sie alle vorhersehen kannst. Höre nicht immer auf deine Kunden. Wenn du einen potenziellen Markt analysierst, darfst du nicht zu sehr darauf hören, was dir deine möglichen Kunden über ihre Wünsche erzählen. Oft wissen sie selbst nicht, was sie wirklich wollen, wenn sie eine neue Technologie noch gar nicht kennen. Schau dir lieber an, wie die Menschen ein Produkt wirklich benutzen und zieh daraus deine Schlüsse.